Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Mark Rutte, ich freue mich sehr, dass ich dich heute wieder in Berlin begrüßen kann und wir uns diesmal gemeinsam mit einem großen Teil deiner Ministerinnen und Minister getroffen haben. Ich erinnere mich noch sehr an unsere letzte Begegnung, die wir in Den Haag hatten im Frühsommer. Das ist noch nicht so lange her, aber seither hat sich doch viel ereignet. Es ist viel passiert in dieser Zeit. Klar ist, Deutschland und die Niederlande sind Nachbarn, enge Partner und Freunde, sowohl in unseren bilateralen Beziehungen als auch in unserem gemeinsamen Wirken innerhalb der Europäischen Union und der NATO. Eine Partnerschaft, die gerade in diesen Zeiten große Herausforderungen ihren besonderen Stellenwert beweist, eine Freundschaft, die ihren Wert Tag für Tag unter Beweis stellt. Wir sind uns auch einig in unserer Haltung zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist für uns unantastbar. Die Scheinreferenden und die russischen Initiativen zur Annexion von Teilen der Ukraine sind völkerrechtswidrig und ohne jeden Wert. Sie sind für uns null und nichtig. Deutschland und die Niederlande werden die Ukraine weiterhin unterstützen, ihr beistehen und sie unterstützen bei ihrer Verteidigung gegen den brutalen Krieg, den Russlands Führung gegen sie führt. Deutsche und niederländische Experten bilden gemeinsam ukrainisches Fachpersonal zu Minenräumen aus. Und wir arbeiten auch eng zusammen bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen. Zum Beispiel haben wir gemeinsam Panzerhaubitzen geliefert und daran ausgebildet. Übrigens Waffensysteme, die wir auch gemeinsam nutzen in unserer engen militärischen Kooperation, die wir haben. Im Fokus des heutigen Treffens stand aber vor allem der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel. Zum zweiten Mal hat sich jetzt nun schon das deutsch-niederländische Klimakabinett getroffen. Und zum ersten Mal, seit ich Kanzler bin, obwohl wir beide auch an dem letzten Treffen teilgenommen haben, wenn auch, was mich betrifft, in anderer Rolle. Hier zeigt sich abermals, wie eng unsere Zusammenarbeit ist. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir nicht nur freundschaftlich zusammenarbeiten bei der Bekämpfung der Energiekrise in Europa, sondern auch sehr viele gemeinsame Ansichten zu diesem Thema haben. Das hilft bei der Arbeit, vor der wir jetzt stehen. Jetzt geht es natürlich aktuell erstmal darum, die Energiesicherheit unserer Länder zu gewährleisten. Wir haben weitreichende Entscheidungen getroffen, um das möglich zu machen. Gerade Deutschland hat mit dem Wiederanfahren von Kohlekraftwerken, mit der Speicherung von Gas, mit der Nutzung der europäischen Häfen in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, neuerdings mit dem Ausbau unserer Kapazitäten an den norddeutschen Küsten für den Import von Flüssiggas und mit der Möglichkeit, im Süden Deutschlands Atomkraftwerke weiter zu nutzen, Voraussetzungen geschaffen, dass wir sagen können, wir werden wohl durch diesen Winter kommen. Aber obwohl das alles so ist und wir uns jetzt in dieser ganz konkreten Situation darum kümmern müssen, die Energiesicherheit für unsere Länder zu gewährleisten und auch die Frage der Bezahlbarkeit in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Preise für Strom und Gas und Heizung wieder runtergehen, geht es immer auch darum, dass wir uns nicht davon abbringen lassen, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und das heißt zuallererst, die erneuerbaren Energien auszubauen. Da geht es um Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land, um Solarenergie. Es geht um den Ausbau unserer Übertragungsnetze. Und es geht selbstverständlich darum, dass wir alles dafür tun, dass wir nicht nur mehr Strom nutzen können, sondern als das Gas für die Zukunft in unseren industriellen Strukturen Wasserstoff. Über all diese Fragen haben wir uns unterhalten, auch wie das gelingen kann, dass in ganz kurzer Zeit bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, im Fall Deutschlands bis 2045, es uns gelingt, das voranzubringen. Es freut mich, dass die Niederlande sich an der Initiative H2Global beteiligen, wo es um den gebündelten Einkauf von Wasserstoff geht. Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch weiter darum uns einsetzen, dass die politischen Programme Fit for 55 in Europa jetzt beschlossen werden können. Wir haben uns auch unterhalten über das Konzept und die Vorstellung eines offenen, inklusiven Klimaklubs. Die G7-Staaten haben das in Deutschland sich zu eigen gemacht. Überall sonst wird das auch diskutiert und es ist sehr gut, dass wir wissen, dass die Niederlande ein Partner sind bei dieser Form der Kooperation gegen den Klimawandel in der Welt, die wir voranbringen wollen. Am Ende unserer Gespräche stand auch die Frage der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Und dort sind wir ganz sicher, dass es unsere Aufgabe als Industrieländer ist, dafür zu sorgen, dass die Ziele des Pariser Abkommens weiter verfolgt werden können und dass wir auch gerade den Staaten, die besonders unter dem Klimawandel leiden, helfen können, ihren Weg zur Bekämpfung des Klimawandels zu gehen und auch gut durch die veränderte Welt zu kommen. Es geht schließlich um eine Jahrhundertaufgabe, wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich Bundeskanzler Olaf Scholz und den anderen deutschen Regierungsmitgliedern für den herzlichen Empfang danken, den sie uns bereitet haben. Es ist immer eine Ehre und eine Freude, hier in Berlin zu Gast zu sein. Olaf Scholz heeft eigenlijk alles al samengevat van wat wij vandaag met elkaar besproken hebben.
Miteinander gesprochen haben. Und ich möchte noch einige Akzente hier hervorheben. Ich bin ganz einverstanden mit das, was er gesagt hat. Die Änderungen, mit denen wir konfrontiert werden, die sind enorm riesig. Das war schon so vor dem schrecklichen Einfall von Russland in die Ukraine. Die Änderung unser Klima und auch die Energietransition so zu organisieren, dass wir eine moderne, neue Ökonomie bauen. Damit arbeiteten und arbeiten Deutschland und die Niederlande sehr eng zusammen. Wasserstoff, Windenergie, die breitere Frage der Energietransition und Klimaänderung. Dazu ist jetzt gekommen seit Februar die schreckliche Krieg in der Ukraine. Völlig unnötige und nicht herausgelockte Angriff von Russland auf die Ukraine. Und natürlich haben wir da auch gesprochen über die Folgen, nämlich die Folgen für unsere Energiesicherheit und wie dafür zu sorgen, dass die Lieferungssicherheit und auch unsere Infrastruktur sicher bleiben und gleichzeitig die Sorgen, die zurzeit da sind über die Preise und das so miteinander zu lösen, dass auch die Klimaänderung bestritten wird, bekämpft wird und dass diese Tradition auch weitergeht. Darüber gingen die Gespräche und genau wie der Kanzler Olaf Scholz gesagt hat, all diese Elemente, die er gesagt hat, sind wichtig, um diese Zusammenarbeit zwischen Niederlande und Deutschland und umgekehrt zu gestalten. In europäischem Zusammenhang haben die Energieminister letzten Freitag einen großen Schritt gemacht, dass die Rechnung für Energie etwas weniger wird, aber es müssen mehr Maßnahmen folgen und die Gespräche gehen weiter. Und man sieht, dass Deutschland und die Niederlande den gleichen Kurs einsetzen. Und auch da ist die Transition vorne auf lange Dauer. Diese Energietransition und auch ein Preis, der akzeptabel ist und die Sicherheit, die erforderlich ist, um unsere Ökonomien und Haushalte zu unterstützen. Tatsächlich, wir arbeiten hin auf COP27 in Ägypten und wir haben auch mal geschaut, wie Deutschland und die Niederlande zusammen dort dem guten Ergebnis fördern können. In der ganzen Welt ist Deutschland da in der Führung. Und ich möchte auch die Initiative von Olaf Scholz jetzt internationale Strukturen aufzubauen, darunter den Klimaclub, um das Klimapolitik nicht nur in Europa, auch Nord-Süd, auch mit Indien, Südafrika, Chile und anderen Ländern zu gestalten. Da wollen wir dran beitragen. In Ergänzung zu dem, was wir alle schon in Europa machen. Und tatsächlich, wir haben nach der Klimaberatungen mit dem Klimakabinett auch zusammen, haben wir etwas gegessen heute Mittag. Die anderen Minister hatten eigene bilaterale Gespräche an anderer Stelle. Und wir haben alle über alles gesprochen, wo wir mit Deutschland zusammen arbeiten. Auch der Krieg in Ukraine kam natürlich da voll zum Tragen. Und wir haben festgestellt, wenn es sich um diesen Krieg handelt und wie wir damit umgehen, sind die Fragen, die mit Energietransition und Sicherheit zusammenhängen, auch andere Fragen, die schon länger im Gespräch sind, im Zusammenhang mit der europäischen Wirtschaft und allen möglichen Vereinbarungen, dass wir auch da die intensive Zusammenarbeit fortführen. Und ich finde es ganz besonders, jetzt festzustellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Niederlande immer schon ganz gut im letzten Jahr immer noch besser geworden ist. Und da bin ich unheimlich froh drüber. Und da möchte ich Olaf Scholz auch persönlich dafür bedanken.
Ja, Gerben van der Mare, Financiële Dagblad. Also
Tagesblatt aus Amsterdam.
Bundeskanzler Scholz, man hat Ihnen in Europa vorgeworfen, mit Ihrer Doppel-Wumms-Rhetorik ein falsches Signal zu setzen. Deutschland wird ein Alleingang vorgeworfen mit seinem massiven Energiehilfepaket. Man könnte sagen, in dieser Zeit ist europäische Zusammenarbeit wünschenswert, aber Deutschland riskiert hier eine Spaltung in Europa. Was würden Sie dazu sagen? Und ich möchte auch von Herrn Rutte mal gerne wissen, was er eigentlich sagt zu dieser Kritik auf dieses deutsches Paket und wie es eigentlich mit das niederländische Paket vorankommt, ob Sie noch konkrete Zahlen nennen können dazu. Dankeschön.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage. In der Tat ist es notwendig, dass die Preise für Strom und Gas wieder runtergehen. Wir werden uns alle dafür einsetzen, dass wir international gemeinsam dazu beitragen, dass die etwas absurd gestiegenen Preise wieder sinken. Wir haben jetzt eine große Nachfrage gehabt, um die Speicher zu füllen. Wir haben vieles gesehen an Spekulationen in den Märkten. Gegenwärtig gehen die Gaspreise wieder runter und sie müssen noch weiter sinken. Sie sind zu hoch. Das ist nicht gerechtfertigt, wenn man das Verhältnis von Angebot und Nachfrage anschaut. Da gehen noch erhebliche Senkungen und die wollen wir auch gemeinsam durchsetzen. Deshalb ist es richtig, dass die Europäische Kommission Wege gewiesen hat, wie wir bei den Strompreisen runterkommen können. Wir werden eine solche Strompreisbremse etablieren. Und wie viele andere Länder werden wir das auch beim Gas tun. Einige sind ja schon längst dabei, mit großen Unterstützungsmaßnahmen exakt das zu tun, was wir uns jetzt für dieses Jahr und die nächsten beiden Jahre vorgenommen haben. Das ist vielleicht nicht jedem gleich aufgefallen. Die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, sind ja dazu da, Stützungsmaßnahmen zu finanzieren in 22, 23 und 24. Es geht also nicht nur um einen kurzen Zeitraum in diesem Jahr. Und selbstverständlich müssen wir auch damit die Aufgaben finanzieren, die wir schon seit langem in den Blick genommen hatten, im Hinblick auf die Gashändler, die Gas in Russland eingekauft haben, um es dann an die verschiedenen Verteiler weiterzugeben in Deutschland und die ihre Preise nicht mehr bedienen können, weil sie von Russland nicht beliefert werden und sich jetzt an den aktuellen Spotmärkten neu mit Gas eindecken müssen. Das hat natürlich zu großen Finanzierungsproblemen geführt. Auch das wird adressiert werden und selbstverständlich werden wir auch die nicht aus den Zufallsgewinnen im Hinblick auf die Strompreisbremse abschöpfbaren Einnahmen ergänzen müssen mit den Mitteln, die wir jetzt in diesem Fonds haben. Also insgesamt ein sehr ausgewogenes, ein sehr kluges, ein sehr entschiedenes Paket, das aber dazu dient, die Preise so lange unten zu halten und erträglich zu halten für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen, wie es diese Herausforderung gibt. Aber die Hauptaufgabe ist, die Preise müssen runter. Und die Energieinfrastruktur in Europa muss so ausgebaut werden, dass wir alle Möglichkeiten des Imports von Gas an jeder Ecke in Europa haben, damit wir nicht auf Importe aus Russland angewiesen sind.
Von meiner Seite möchte ich da hinzufügen, es ist und. Der Deutschland und die Niederlande arbeiten sehr eng zusammen in Europa. Noch einige Wochen vorher war der tschechische Premier in den Niederlanden, weil jetzt da ist mit dem Terminal in Groningen, ist es möglich, einen Teil der Bedarf von Tschechien da zu erfüllen. Ein Teil geht auch nach Deutschland. In Europa arbeiten wir eng zusammen, solidär, aber auch um zu sehen, wie können wir dafür sorgen, dass die europäische Energiemarkt gut funktioniert, dass wir gute vereinbaren Treffungen und auch Freitag sind gute Vereinbarungen geschlossen. Das andere und auch national müssen wir Dinge, die notwendig sind, um unsere Wirtschaft und unsere Haushalte so gut wie möglich durch diese Krise zu lotsen. Und die Niederlande hatte bereits ein Paket von 17 Milliarden. Das war vor allem gerichtet auf die Leute mit niedrigem Einkommen. Und dazu kommt noch, heute Abend, wenn das alles gelingt, werden wir bekannt geben, was für Details da sind, Besonderheiten dieses Preisbarriere, dann wird der erste Teil des Pakets nicht nur erforderlich sein, dann bleibt noch 12 Milliarden hinzu, wird es reduziert. Wir sind dabei, um zu sehen, wie wir die Kleinunternehmen unterstützen, die viel Energie verbrauchen und was tun wir, wenn große Unternehmen in Probleme geraten, auch Museen, Schulen, Schwimmbäder, Krankenhäuser, was ist da erforderlich? Auch das wird alles mal angeschaut, aber ich erwarte heute die gleichen Schritte. Deutschland hat das größte Recht, nationale Maßnahmen zu treffen, aber wir tun das auch zusammen, immer in der Überzeugung, dass wir auch gemeinsam in Europa arbeiten an einem ganz guten Energiemarkt und das machen wir zusammen.
Frage meiner Kollegen anschließen und an Sie beide die Frage richten. wie Sie zu dem Vorschlag stehen, jetzt in der Energiekrise nochmal all in zu gehen, auch mit fiskalpolitischen Instrumenten und eine gemeinsame Schuldenaufnahme auf EU-Ebene zu wagen, um diesem starken Preisanstieg zu begegnen. Gentiloni und Breton hatten ja auf die Instrumente der Pandemie verwiesen. Sie, Herr Scholz, waren ja einer der Architekten des European Recovery Fonds. Sehen Sie nicht hier auch den Zeitpunkt gekommen, hier entsprechend zu antworten und entsprechende Instrumente zu zücken? Danke.
Kommissar Breton guckt sich ja sicher um, auch da, wo er herkommt, und weiß deshalb, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht singulär sind, sondern auch anderswo ergriffen werden und mit gutem Recht im Übrigen. Was die konkrete Frage betrifft, ist es so, dass ich in der Tat mich sehr dafür eingesetzt habe, dass wir auf die Corona-Pandemie reagieren mit dem Europäischen Wiederaufbaufonds. Der hat große Wirkung entfaltet. Ich will mal sagen, im Wesentlichen durch die Bereitschaft zum Zusammenhalt, die wir damit gezeigt haben. Der größte Teil der Mittel ist ja bis heute nicht in Anspruch genommen worden, sondern wird in diesem, dem nächsten und den übernächsten Jahren allmählich so Stück für Stück ausgegeben. Und deshalb haben wir jetzt die ganz besondere Situation, dass wir einen Recovery Fund konstruiert haben, einen Wiederaufbaufonds, der in der Krise greift. Die ganzen Konjunkturstützungsmaßnahmen, die wir national oder auch auf europäischer Ebene ergreifen, sind ja oft so, dass sie schnell wirken, wenn es um die sogenannten automatischen Stabilisatoren geht, also das, was in Deutschland die Sozialversicherung machen, was in Deutschland gemacht wird mit der Kurzarbeitergeldregelung, um nur einen kurzen Teil zu nennen, was europaweit mit der Schuhregelung gemacht worden ist. Aber gleichzeitig sind da ja immer Investitionsprogramme für einen Weg aus der Krise heraus mit verbunden. In diesem Fall immer im Hinblick auf den Klimawandel und die Digitalisierung, die Modernisierung der ökonomischen Strukturen unserer Länder bezogen. Und diese Mittel sind überwiegend noch gar nicht ausgegeben. Das heißt, anders als sonst passiert es, dass das Investitionsprogramm nicht nach der Krise greift und seine Wirkung gewissermaßen als Hoffnung für die Zukunft erst entfalten muss, sondern jetzt haben wir durch das Unglück, dass auf die Covid-19-Pandemie eine neue Krise folgt, nämlich die Fragen der Energiesicherung aufgerufen sind, weil Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und damit die Energiesicherheit für uns alle gefährdet ist. Deshalb ist es so, dass das jetzt greift. Und das muss auch im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen, dass wir sagen, da haben wir ein riesiges Programm von zusammen 750 Milliarden Euro, von dem das allermeiste Geld überhaupt noch nicht in Anspruch genommen worden ist, aber gerade jetzt besonders wirksam sein kann. Das müssen wir dann bei den konkreten Dingen, die wir miteinander diskutieren, im Blick haben.
Ein Fakt ist tatsächlich, dass ein Großteil dieses RRF, des Resilience and Recovery Funds, noch nicht ausgegeben ist. Und das übrigens auch im Budget Kohäsionsfonds einen ganz großen Teil noch nicht ausgegeben ist. Ich bin sehr zurückhaltend, um nur zu schauen, was brauchen wir nun noch weiter. Ich werde mir das genau anschauen, was die beiden Kommissare vorgeschlagen haben. Ich werde den Artikel studieren, aber in erster Linie möchte ich doch darauf hinweisen, was jetzt schon noch in den Töpfen ist an Geld. Und es ist noch ganz viel Geld, das noch nicht ausgegeben ist. Das ist vielleicht, möchte ich das nochmal unterstreichen, was Olaf Scholz gerade gesagt hat.
Georg Sieber von der Niederländische Zeitung AD. Deutschland erhält natürlich momentan viel Gas aus Groningen. Hat Deutschland noch Interesse an mehr Gas aus Groningen? Und wie viel Gas erwarten Sie zu kriegen aus der neuen Gasfeld in der Nordsee? Dann habe ich auch eine Frage an Sie, Herr Rutte. Willkommen in Berlin.
Willkommen, Herr Rutte. Auch noch eine Frage an Herrn Rutte. Hatten Sie gerade noch einmal einen Besuch gehabt und eine Frage nach Gas aus Groningen? Erwarten Sie noch eine Bitte um Gas aus Groningen? Nein, es gibt keine Bitte. In diesem Augenblick, wir haben natürlich die bestehenden Leitungen für Gastransport von Niederlanden nach Deutschland. Die werden völlig genutzt. Auch nächstes Jahr werden die in voller Kapazität genutzt werden mit all dem Gas, was die Niederlande nutzt. So nachdem wir selbst unser Gas genutzt haben. Es gibt viel Gas, das nach Deutschland geht und wir haben Max-Kapazität nach Deutschland. Groningen, Sie kennen das, die Erdbeben und die Beschlüsse, die wir getroffen haben, da nicht weiterzumachen mit der Gasproduktion. Im allerschlimmsten Fall vielleicht noch, wenn alles wirklich schief geht, dann müsste man sich das nochmal anschauen. Das ist im Augenblick, was uns betrifft, nicht auf der Tagesordnung.
Niederländischen Ministerpräsidenten weitgehend beantwortet worden. Ich will nur noch mal sagen, wir tun alles dafür, dass wir die Möglichkeit, Gas nach Deutschland zu importieren, ausweiten. Ich habe die Bedingungen schon genannt. Das sind insbesondere die Importkapazitäten der westeuropäischen Häfen in den Niederlanden, in Belgien und auch neuerdings Frankreich, die das früher nicht gemacht haben. Wir bauen unsere eigenen Importinfrastrukturen in den norddeutschen Küsten aus, in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel und in Lubmin an der Ostsee. Und wir werden das auch so machen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres Kapazitäten haben werden, mit denen wir in der Lage sein werden, all das, was wir heute oder was wir vor dem Krieg aus Russland importiert haben, über andere Kanäle nach Deutschland zu importieren. Was im Übrigen auch wichtig ist im Hinblick auf die Solidaritätsfragestellung, die Sie gestellt haben. Denn wenn wir in Lubmin, in Brunsbüttel, Stade, Wilhelmshaven Importkapazitäten schaffen, schaffen wir sie nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele unserer Nachbarn in Tschechien, der Slowakei, Österreich und auch darüber hinaus. Das ist ja das Gute an dem europäischen Markt. Umso besser unsere Verbindungen sind, umso besser können wir einander aushelfen.
Ja, vielen Dank, Hans von der Burchert. Herr Bundeskanzler, Sie treffen jetzt diesen Donnerstag in Prag im Rahmen der European Political Community Nachbarstaaten auch. Sehen Sie das als eine gute Gelegenheit, um auch Ihren norwegischen Amtskollegen da mal anzusprechen? Norwegen ist ja ein großer Gasexporteur, hat da auch der Staat, glaube ich, gewisse Anteile an den Gasfirmen, in den Exporteuren. Sehen Sie das als eine Gelegenheit, ihn anzusprechen, ob man da nicht freiwillig vielleicht mal die Gaspreise, also auch ohne einen Gaspreis-Cap, vielleicht aus Norwegen die Preise etwas senken könnte? Und was erwarten Sie davon auch im Treffen Ihrer britischen Amtskollegin Liz Truss? Glauben Sie, dass da in der Frage der Nordirland-Frage sich was bewegen kann? Und haben Sie Hoffnung, dass dieses Format da etwas voranbringen kann? Und Meneer Rutte, es sei nun ein Tiental oder 15-tal Lande, die...
Es gibt etwa 15 Länder, die sehr viel Druck ausüben, da dynamische Gasdeckel einzuführen. Da wird auch am Freitag darüber gesprochen. Wir wissen schon von Ihrem deutschen Kollegen, dass er das nicht mag. Aber erwarten Sie doch im Hinblick auf diesen Druck aus anderen europäischen Ländern, dass wir da am nächsten Freitag, dass dann noch darüber gesprochen werden muss.
Mal sagen, wir alle wollen Druck machen, dass die Preise in den internationalen Gasmärkten sinken. Die müssen runter. Das ist das, worum es geht, wenn wir miteinander sprechen. Sie sind heute zu hoch und sie sind nicht gerechtfertigt durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir müssen die Spekulationen da rauskriegen und die Preise müssen ein vernünftiges Niveau erreichen. Und das ist deutlich unter dem, was wir heute haben. Insofern ist das etwas, worum wir uns alle bemühen, unter anderem auch durch viele Gespräche mit denjenigen, die uns mit Gas aus aller Welt immer schon oder neuerdings beliefern. Sie wissen, dass wir auch neue Verträge abgeschlossen haben in den USA, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass da noch mehrere kommen werden. Und da sind wir auch gewillt, noch weiter dran zu arbeiten. Insofern, Preise runter ist das, was wir als gemeinsame Zielstellung haben, wo wir übrigens nicht alleine stehen. Wenn Sie etwa nach Japan und Korea gucken und den dortigen Index, dann ist er zwar ein bisschen geringer als bei uns in Europa, wo das in den Niederlanden gemessen wird, sondern das ist dann schon so, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir das insgesamt runterkriegen. Und das ist etwas, was eine gemeinsame Anstrengung ist, die man nur global miteinander verabreden kann und wo auch die Lieferländer, glaube ich, am Ende ein Interesse daran haben, dass ihre Kunden happy sind. Das ist ja immer die Balance, die man irgendwie hinkriegen muss, damit Wirtschaft und Verbraucher damit umgehen können. Natürlich habe ich mit meinem norwegischen Kollegen schon viel gesprochen und rede auch weiter mit ihm. Es ist ein großartiger Mann. Er versteht unsere Probleme und ich glaube, die Kooperationsbereitschaft Norwegens, aber auch der USA oder Kanadas oder der arabischen Länder und vieler anderer Lieferanten ist ziemlich groß. Und das, glaube ich, ist etwas, worauf man auch setzen kann bei dem, was wir miteinander erreichen wollen. Ja, ich habe mich auch mit der Kollegin Truss schon unterhalten und werde das auch weiter tun und freue mich auch drauf. Das ist ja ein Land, das dicht bei uns liegt und mit dem wir gerne gute Beziehungen haben. Für einen Teil der Beziehung ist natürlich ganz konkret die Europäische Union zuständig und die führt auch die Verhandlungen über das Nordirland-Protokoll.
Von meiner Kant.
Von mir vielleicht noch. Das ist keine Ideologie. Was funktioniert, das funktioniert. So sollten wir uns das angucken. Wir sollten pragmatisch sein. Meine Sorge ist, dass wenn man irgendein Cap auf dem Gaspreis setzt, dann sinkt er. Aber wenn das Gas dann nicht mehr zu uns kommt, dass man zum Beispiel nach Asien umbeugt und nicht nach Europa kommt, dann gibt es ein Problem. Dann muss man es vernünftig machen. Das sind die Gespräche, die wir haben. Zielsetzung der Vorsitzenden des Europäischen Rats ist, noch genau zu gucken, was sind diese Fragen, was sind die tatsächlichen Dinge, die genau untersucht werden müssen. Wie ist es mit dem LNG-Preis? Ist der zu hoch? Wie verhält sich zu dem, was in Asien dafür bezahlt wird? Wie ist das mit den Gas aus Leitungen? Wir haben da große Sorgen, dass die Gaslieferung da nicht mehr stimmt. Aber ich bin einverstanden mit Olaf Scholz. Aber natürlich möchte man, dass der Preis runterkommt. Aber niedrige Gaspreise, die dann irgendwo in der Welt landen, der Preis muss runter, aber das Gas muss weiterkommen. Da muss man gute Bilanz finden. Und haben wir immer ein bisschen Sorge. So wilde Bewegungen sind uns eine Sorge. Es muss gut unterbaut sein. Und auch unsere Minister, Habeck und Jetten, die jetzt reden, was ist möglich, was ist vernünftig, die haben jetzt ihre Gespräche. Das ist keine Ideologie, aber jedes Mal schauen, was wäre am effektivsten, was funktioniert in der Praxis.